Ich habe eine bekannte Geschichte ausgewählt für den Gottesdienst. Die Geschichte ist ja, ich meine, da muss ich hier wahrscheinlich ich brauche wahrscheinlich den Predigtext nicht mehr vorzulesen, weil ihr den kennt. Es ist die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg. Und wir haben die immer so ein bisschen abgespeichert, die ganz zum Schluss kommen. Das sind diejenigen, die vielleicht ganz spät zum Glauben kommen, vielleicht um Leben ganz spät zum Glauben kommen und die dürfen dann alle noch mit rein bei Gott. Und das ist dann so ein bisschen die Überschrift, Gott ist gnädig und Gott ist souverän und ob uns das passt oder nicht, so ist Gott und wir beten seine Gnade an und wir heiligen seine Souveränität. Wenn ihr mitmacht, bin ich bereit, noch ein bisschen zu bohren in diesem Text und ich glaube, wir kriegen etwas sehr Evangelisches, sehr Lutherisches da noch raus und vielleicht wisst ihr das auch schon alles, aber als ich darüber saß, war es mir neu. So. Von den Arbeitern im Weinberg, ich darf das ja erstmal einfach das Gleichnis lesen. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde, das ist 9 Uhr morgens, und da sah er andere, die standen noch ohne Arbeit auf dem Marktplatz rum und sprach zu ihnen, geht auch in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die 6. Stunde mittags und um die 9. Stunde, nachmittags um 3, so eben nach einem Kaffee trinken, und tat dasselbe. Um die 11. Stunde, abends um 5, kurz vor Sonnenuntergang, ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag ohne Arbeit da herum? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs, in der Lutherbibel heißt es, sprach der Hausvater zu seinem Verwalter. Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die nachmittags um 5 eingestellt waren und jeder empfing einen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden jetzt umso mehr empfangen. Und auch sie empfing jeder einen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt. Wir haben noch des Tages Last und wir haben noch die Hitze ertragen. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will mit dem, was mir gehört. Siehst du missgünstig drein, weil ich so gütig bin, macht dich das missgünstig. So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Wer zuletzt kommt, mahlt zuerst. Wir stoßen mit diesem Gleichnis so ganz und gar ins Zentrum der Verkündigung Jesu vor. Wir kennen das ja auch alle. Es ist ja auch eine sehr entlastende Geschichte. Wir hören ja oft im Umfeld von Jesus von diesen ganzen Wundererzählungen und Geschichten, die sich wie Sagen und wie Mythen anhören. Die machen uns das Leben manchmal schwer. Das ist ja nicht immer so leicht zu glauben. Wie hat er denn das gemacht und die Speisung hier und eine Wunderheilung da? Und dann stellt sich ein Pastor vorne hin und sagt, das stimmt auch alles so. Und das war genauso, das müsst ihr jetzt glauben. Nein, das ist hier eine ganz handfeste Geschichte, so ein Gleichnis. Und alles ist völlig klar. Alles ist völlig klar. Da ist keine Magie und kein Spuk mit im Spiel. Das Inventar, aus dem dieses Gleichnis besteht, ist uns vertraut. Es geht um den Arbeitsmarkt. Es geht um Arbeiter, es geht um Arbeitslose. Es gibt einen Unternehmer. Es geht um Stundenlöhne, es geht um Arbeitsverträge, es geht um Tarifverhandlungen, sozusagen. Soweit, so gut. Unklar sind allerdings die Spielregeln des Lohnverfahrens. Man muss sich das einmal vorstellen, was heutzutage in der Presse für einen Aufschrei gäbe, wenn ein Unternehmer solche Sitten und Gebräuche einführen würde, die hier bei diesem Hausvater anscheinend gang und gäbe sind. Dass die Leute, die eben noch so gerade eben so vor Feierabend dazukommen, genauso viel bekämen wie die, die sich den ganzen Tag abgerackert haben. Die Gewerkschaften, die Betriebsräte, alle würden mächtig auf den Tisch hauen. Die wüssten, was sie zu tun hätten. Und auch wenn der Weinbergbesitzer, dieser Patriarch, Chef eines Familienunternehmens, auch wenn der unbelehrbar wäre und sage, ich tue mit dem Geld, was ich will, der würde doch bald durch Erfahrung klug werden. Denn in der nächsten Woche würde er keine Leute mehr finden für seinen Weinberg. Denn da kommt doch, da steht doch kein Schwein mehr morgens auf, wenn man auch morgens ausschlafen kann, gemütlich Besorgung machen kann, gemeinsam mit der Frau Mittagessen kochen kann, nach eine Mittagsstunde machen kann, Kaffee trinken kann, um sich dann zum Marktplatz zu begeben, um dann für eine Stunde Arbeit noch einen vollen Tageslohn zu empfangen. Das würde doch sehr schnell in die Köpfe der Menschen übergehen, dass man sich nicht mehr anstrengen muss für einen Tageslohn. Dieser Arbeitgeber würde bald die Rechnung bekommen für seinen Unfug, den er da treibt. Er bringt die ganze Weltordnung durcheinander. Jetzt müssen wir uns an dieser Stelle einmal den Zusammenhang deutlich machen, in den Jesus dieses Gleichnis hineinspricht. Das geht nämlich eigentlich so los. Petrus fing an und spricht zu Jesus. Jesus. Und er wird ganz ernst dabei. Jesus, wir haben alles verlassen und wir sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Modern gesprochen, was bringt mir das? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird, auf dem Thron seiner Herrlichkeit auch sitzen auf 12 Thronen und richten die Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird es 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben. Aber viele, die Ersten sind, werden die Letzten. Und die Letzten werden die Ersten sein. Da ist dieser berühmte Satz verankert in diesem Zusammenhang. Siehe, wir haben alles um deinetwillen verlassen. Wir haben unsere Existenz eingesetzt für dich. Wir haben unsere Berufe verlassen, Heim und Familie geopfert. Was haben wir davon? Jesus, raus mit der Sprache. Das kann nicht sein, dass du als ein Menschenfreund uns weggeschleppt hast und zu Menschenfischern gemacht hast. Und jetzt bringt das gar nichts, wenn mal eben diese Spätheimkehrer genauso gut gestellt werden wie wir. Petrus fragt, und das schwingt eben mit, sind wir auf einer Stufe mit den Leuten, das sagt er nicht so, ne? Aber man hört es ja raus, sind wir auf einer Stufe mit den Leuten, die das Leben ungeniert genießen, im Alter aber, wenn sie ausgepumpt sind und die Feierei so ein bisschen abgenommen hat, dass sie die dann plötzlich fromme Anwandlungen bekommen und sich bekehren zu dir. Sind wir etwa, stellst du uns mit diesen Typen gleich, sind wir nicht besser dran als die Leute, die kurz vor ihrem Lebensende so eine Art religiöser Torschlusspanik erleben und sich noch schnell bekehren? Im Grunde sagt Petrus, Jesus, wir haben dich gut verstanden. Du bringst eine richtige und eine gerechte Weltordnung durcheinander, wenn du es mit uns so halten solltest. Das ist der Vorwurf von Petrus und Jesus setzt dann noch einen drauf und antwortet mit diesem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg und er bestätigt, genau so, Petrus, genau so, wie du es nicht willst, so macht Gott es in der Tat. Und wer in der letzten Stunde kommt, den zahlt Gott voll aus. Dieses Gleichnis ist also eine regelrechte Konfrontationsgeschichte in der Geschichte von Jesus mit seinen Jüngern, deren Sprecher Petrus ist. Spontan halte ich zu Petrus. Was ist denn das für eine Lebenseinstellung, die sich auf den letzten Metern aus Angst vor dem Lebensende plötzlich zur Frömmigkeit bekehrt? Das ist doch dürftig, das ist doch auch irgendwie peinlich. Und was ist denn das für eine Form göttlicher Gerechtigkeit, die das einfach nur prima findet, wenn plötzlich die eingefleischtesten Weltkindern zu religiösen Spätheimkehrern werden? Der dänische Schriftsteller Jens Peter Jacobsen erzählt in seinem Roman Nils Lyne von einem Mann, der Gott ablehnt, obwohl er sich heimlich ein Leben lang nach Gott gesehnt hat. Frieden und Heimat bei Gott zu haben, so wie jeder Mensch vielleicht. Aber dieser Mann bleibt konsequent und ehrlich vor sich selbst. Und angesichts von Schicksalsschlägen und den Vorboten des eigenen Todes wird er nicht plötzlich knieweich. Und er will nicht aus Schwäche religiös werden. Der Tod bricht furchtbar in seine Familie ein und er sehnt sich nach Antworten und nach dem Trost, der aus dem Glauben kommt. Aber er bleibt sich treu und lehnt auch in der letzten Stunde seines Lebens den Seelsorger ab. In dieser Situation sagt sein Hausarzt und nicht ohne Bewunderung und Respekt für seinen sterbenden Patienten: Wenn ich Gott wäre, so würde ich doch weit eher den selig machen, der im letzten Augenblick sich nicht bekehrt. Kann man verstehen. Gott kann doch nicht alleine die mit ewiger Seligkeit belohnen, die eingeknickt sind vor dem Tod, die den Gedanken nicht ausgehalten haben, die in die Knie weich geworden sind, die ihre eigene Lebenseinstellung auf den letzten Metern verraten. Wie sollen wir Jesus verstehen? Das Gleichnis gewinnt nur dann einen Sinn, wenn wir einen Punkt zum Ausgangspunkt der Auslegung machen. Das ist das Typische an Gleichnissen. Man kann die nicht an allen und beliebig vielen Stellen ausschlachten und vergleichen. Man muss den einen springenden Punkt herausgreifen. Und von dort aus schließt sich das Gleichnis plötzlich auf. Ich glaube, es müsste jetzt ungefähr der Punkt sein. Und dieser Punkt ist folgender. Die Arbeit findet im Weinberg statt. Sie ist also ein Dienst an Gott. Sie geschieht auch in Gemeinschaft mit Gott. Die Arbeiter, wir befinden uns also im Hause unseres Vaters. Und weil unsere Arbeit ein Dienst an Gott ist, das sind sozusagen die kleinen Aufgaben, die die Kinder immer zu tun haben, wenn sie im Vaterhaus oder in der Küche der Mutter leben, mal die Geschirrspülmaschine einräumen und mal das Kinderzimmer auf Vordermann bringen und mal die Betten aufschütteln und so. Diese kleinen Dienste, die einfach zur Hausarbeit und zum gemeinschaftlichen Leben in einer Familie dazugehören. Deshalb kann es nicht um Verdienst gehen. Es kann nicht um Verdienst gehen, sondern um Aufgaben und eigentlich um Selbstverständlichkeiten. Diese Arbeit ist vielmehr schon ein Geschenk und trägt ihren Lohn in sich, denn diese Arbeit, die Hausarbeit, die verschafft den Arbeitenden die Nähe und die Fürsorge ihres himmlischen Vaters. Das Gleichnis ist gegen alle gesetzliche Religion gerichtet, dass der Mensch eine Leistung erbringen muss, um das Wohlwollen Gottes zu erwerben. Gesetzliche Religion ist aber schon fast nicht mehr unser Thema, also eine Leistung, um Gott zu gefallen. Wer glaubt das eigentlich noch? Im traditionellen Judentum war das natürlich das große und entscheidende Thema. Und im Katholizismus vor 1, 2, 3 Generationen war das vielleicht auch noch ein entscheidendes Thema. Aber bei den meisten von uns ist gesetzliche Religion nicht mehr das Problem. Dieses Gleichnis ist auch gegen alle natürliche Religion gerichtet, also die Religion, die uns von Natur aus im Herzen wohnt, die nicht von Gott kommt, sondern eine Religiosität, die wir irgendwie alle, mit der wir geboren sind. Denn es gibt ja diese innere Stimme, so kann man das ja auch nennen, die uns sagt, tu was, sei edel, hilfreich und gut, und wenn du ein Christ oder wenn du ein anständiger Mensch sein willst, dann setzt du dich für andere Leute ein. Die natürliche Religion sagt uns, du bist reich, gib etwas ab. Die natürliche Religion sagt was, sagt, tu was Gutes und zeige es, sei wohltätig und besuche deinen kranken Nachbarn. Bitte versteht mich richtig. Das Kümmern um den kranken Nachbarn und das Engagement für ein Wohltätigkeitsprojekt, das sind gute Dinge und nicht schlechte Dinge. Aber wo liegt das Motiv? Ist das Motiv für so eine Handlung, ist das wirklich, dass ich mich als Kind Gottes sehe und diese Liebe weitergebe von Gott her? Oder ist es das schlechte Gewissen, weil ich mehr habe als andere? Und ist es die Angst, ich könnte nicht als guter und als verantwortungsvoller Mensch dastehen? Deswegen müssen die Leute mit natürlicher Religion auch immer drüber reden. So heißt es sogar, tue Gutes und sprich darüber. Sagt man sogar. Das ist natürliche Religion. Gegenteil von dem, was Jesus uns beibringen will. Jede durch Film und Fernsehen bekannte Größe hat mittlerweile einen eigenen Internetauftritt und dort ist immer, immer angegeben, für welche wohltätigen und karitativen Aufgaben sich der Star einsetzt. Man muss das machen, man muss sich für irgendwelche Leute einsetzen, sonst kann man ja kein guter Mensch sein. Und fortan kann man weiter sein Star-Allüren frönen und sein reiches Leben fortsetzen. Ein Freund aus Hamburg erzählte mir gerade, das ist ganz, ich weiß nicht, ob, also für mich schwer zu begreifen und für uns Kieler vielleicht auch, aber es gibt ganze Stadtteile in Hamburg, die sind schwer reich. Die Leute sind alle Millionäre. Was sich da mittlerweile ansammelt an Geld in so einer Stadt. Und was wählen die? Die wählen alle Grün. Total witzig. Die wählen immer, das sind Salonsozialisten. Die sind also mit ihrer politischen Stimmabgabe, wählen sie immer, wir setzen uns ein für die gerechte Verteilung und wir setzen uns ein dafür, dass die Unterdrückten endlich und die Menschenrechte und gegen die Umweltverschmutzung, also die sind hochmoralisch, wählen auch so und gleichzeitig genießen die ihren Reichtum ungeniert. Weil ihnen ja doch nichts passieren kann. Die Grünen kommen ja doch nicht an die Macht. Und so ein Hamburger SPD-Bürgermeister ist im Grunde ja noch wirtschaftsfreundlicher als jeweils FDP und CDU zusammen waren. So ist es ja doch. Es kann ihnen ja nichts passieren. Also, ich komme mal zurück zum Thema. Dass man sich und seine Wohltätigkeit verkauft und pressewirksam vermarktet, das ist natürliche Religion. Und diese Art von Gutmenschentum ist auf jeden Fall nicht das, was Jesus uns vermitteln will, mit Gottvertrauen und mit Liebe. Nochmals, Jesus will mit diesem Gleichnis sagen, das aus dem Glauben motivierte Handeln hat nichts mit Leistung und mit Gegenleistung zu tun. Wir erwerben keine Verdienste. Nicht vor Menschen und nicht vor Gott. Und es gibt auch keine Quittungen für gute Werke, die uns zum Eintritt in den Himmel berechtigen. Dann wäre es ja wirklich entsetzlich und auch himmelschreiend ungerecht, wenn die, die ganz zum Schluss kommen, genauso viel kriegen wie die, die schon ein Leben lang dienen. Sondern es soll so sein, wenn wir etwas für Gott tun, wenn wir wirklich ernst damit machen, ihn in den Ärmsten unserer Geschwister zu ehren, wenn wir zu ihm beten, wenn wir ihm unser Leben mit seinen Freuden und mit Kümmernissen, wenn wir unser Leben mit den Leidenschaften und Verzagtheiten an ihn übergeben, dann ist das nicht ein Mittel zum Zweck, zu dem Zweck nämlich, uns einen Anspruch bei Gott zu erwerben. Denn dann dient das auch nicht dem Zweck, dem Abendland eine christliche Ideologie zu verleihen, weil die Menschen ja irgendwas für Religion brauchen, sondern dieser Dienst ist völlig zweckfrei. Diese Arbeit hat ihren Lohn schon in sich. Denn sich selbst als gewollt und von Gott in den Dienst genommen wissen, das ist schon ein großes Glück und das ist schon die Lebenserfüllung. Ich habe eine krasse Geschichte gehört. Alter Theologieprofessor und großer Prediger in Hamburg, Helmut Thielicke, hat die mal erzählt, als 16-Jähriger habe ich es gewagt, den Briefe zu schreiben. Und er hat mir geantwortet, der große Helmut Thielicke. Und dann durfte ich ihn besuchen und so weiter. Da war ich 18 dann gerade geworden mit dem eigenen Auto. Und das war natürlich für mich ganz und gar großartig und bewegend. Und ich habe natürlich, weiß noch jedes Wort von dem, was er alles so zu mir gesagt hat. Alles noch. Unter anderem. Er lag mal im Krankenhaus. Der große, bekannte Prediger und Theologieprofessor Helmut Thielicke. Und er beobachtete, dass eine Krankenschwester dort jede immer die Nachtschichten übernahm. Jeden Tag abends um 19 Uhr Übergabe rückte eine Krankenschwester an, die die Nachtschichten machte. Und die machte das nicht nur eine Woche, sondern die machte das viele Wochen. Woche um Woche machte sie nur die Nachtschichten. Er wurde ganz klein. Er fühlte so, ich als Theologieprofessor und bekannter Prediger, ich achte doch irgendwie darauf, dass ich nicht zu kurz komme und dass ich auch irgendwie, ganz gut abschneide und so. Er wurde immer klar. Und diese Frau, die ist so demütig und die macht hier völlig ungesehen Nacht für Nacht, dient sie den Menschen und so ein anstrengender Dienst. Und was reibt die sich auf? Und was bin ich, Helmut Thielicke, nur für ein kleines Licht dagegen, obwohl ich anerkannt bin? Und das dient doch auch meinem Ego irgendwie, dass ich so anerkannt bin. Also er wurde ganz klein betut, als er diese Krankenschwester erlebte, Woche für Woche. Und dann fragte er sie, gute Frau, was ist eigentlich ihr Motiv? Was treibt sie an? Immer diesen schwersten Dienst so ununterbrochen und so fortgesetzt auszuüben. Und dann sagte sie, das ist mein Glaube an Jesus Christus. Boah, da wurde er noch viel kleiner. Was für eine tiefe Glaubensruhe, was für eine Opferbereitschaft. Das hat er alles nicht gehabt. Aber diese einfache Krankenschwester, er überlegte schon, wie er sie als Predigtbeispiel einbauen könnte in seine nächsten Predigten. Was für ein großartiger Dienst unter uns. Und dann machte sie aber weiter. Und dann wandelte sich die Stimmung. Sie sagte, ich mache das für meinen Herrn Jesus Christus. Und jede Nachtschicht bedeutet einen Edelstein in meiner Himmelskrone und ich habe schon 3125 beisammen. Plötzlich kippte die ganze Stimmung. Plötzlich merkte er, die Frau dient ja gar nicht mir. Die guckt quasi durch mich hindurch auf ihre Himmelskrone mit den 3125, 26, 27 Steinen hindurch. Das war ihr Motiv. Sie wollte Ansehen haben und sich ein Verdienst erwerben bei Gott. Und dann fühlte sich der Kranke, der Helmut Thielicke, nicht mehr gesehen und nicht mehr geachtet und nicht mehr wahrgenommen. Ist doch klar, sie tat es für sich, sie tat es nicht für den Kranken. Es war ein frommer Lohn, den sie erwartete, kein Geld, keine Anerkennung, aber irgendwie ja doch einen wertvollen Schatz bei Gott im Himmel. Plötzlich war alles verflogen und sie wurde zum Predigtbeispiel, jetzt zum Beispiel heute Morgen und so. Sie hat es dann doch noch zum Predigtbeispiel geschafft, diese Krankenschwester. So, das ist jetzt eine krasse Geschichte und uns ist ja allen klar, was damit ausgesagt wird und wie es sein soll und wie es nicht sein soll. Und sie macht nochmal ganz deutlich, dass es nicht um Verdienste gehen kann, sondern dass das Christsein etwas anderes ist, das Leben in Gott. Zum Abschluss. Das Gleichnis, das Gespräch mit den Jüngern, die unzufrieden mit der Großzügigkeit Jesu sind. Zu ihnen gewendet, sagt Jesus an anderer Stelle, was wollt ihr denn für einen Lohn haben? Was wollt ihr denn noch mehr? Ihr seht den Himmel offen stehen. Die Lahmen gehen, die Blinden können wieder sehen. Allen Menschen überbringe ich eine Botschaft, die sie frei macht. Ihr seid dabei. Ihr dürft sehen und begreifen und erleben, was das Vertrauen auf Gott bewirken kann unter Menschen. Es ist so, als wollte Jesus sagen, liebe Jünger, liebe FEG in Kiel, liebe Kirchenchristen, ihr alle, bitte haltet mal die Luft an. Denkt bitte genau nach, bevor ihr von euren Verdiensten sprecht, von dem, was ihr einsetzt und meint, in die Waagschale zu werfen. Bedenkt bitte, was ihr in meiner Gegenwart erfahrt. Ihr erlebt die Fülle, ihr erlebt neues Leben. Euch entgeht nichts, aber auch gar nichts, wenn ihr mir nachfolgt. Amen. Gott, unser himmlischer Vater, wir wollen dich bitten, dass wir fröhliche und glückliche Kinder in deinem Haus, in deinem Weinberg sind, nimm uns die Kronen, dort wo wir immer sie wieder uns aufsetzen und etwas einbilden auf unser Guttun. Schenke uns Freude an dir im Glauben, schenke uns Freude an anderen Menschen, dass wir es gerne tun, dass wir in ihnen etwas sehen, was du in sie hineingelegt hast. Stärke in uns das Vertrauen, dass wir nicht zu kurz kommen, wenn wir einmal zu viel tun, zu viel arbeiten, sondern dass wir bei dir in deiner Gegenwart die volle Genüge haben werden. Stärke aber auch in uns das Vertrauen, dass dein Evangelium weiterläuft und weitergetragen wird und sich Bahn bricht, auch wenn wir einmal nicht alles selbst machen.